In dieser Woche haben drei Dinge meine Woche geprägt. Das erste ist, ich habe erfahren, dass ein 16-jähriges Mädchen, das über 2 Jahre Mitglied unserer Pfadfindergruppe war, sich das Leben genommen hat. Man weiß noch nicht wie. Die Eltern sind nach Hause gekommen und sie lag einfach im Wohnzimmer. Die Autopsien laufen. Der Vater ist bekennender Atheist und das war dann auch der Grund, weshalb sie nach 2 Jahren nicht mehr zu uns kommen durfte. Das hat sehr betroffen gemacht. 16 Jahre. Das zweite ist, dass ein langjähriger Lebensbegleiter im Ausbildungsbereich, auch wiederum von unseren Pfadfindern, mit seiner Frau einen Mann kennengelernt hat. Sie wohnen in der Nähe von Bremen, gehen dort auch in eine Gemeinde. Und dieser Mann, den sie kennengelernt haben, hat ihnen angeblich klar dargelegt, dass doch das Evangelium alles nur Humbug ist. Und sie haben ihren Dienst niedergelegt, sie haben die Gemeinde verlassen und sie fangen an, dieses Gedankengut an andere weiterzutragen. Ich habe viele Jahre mit ihm als Ausbilder zusammengearbeitet. Er hat unter mir gut gedient, einen tollen Dienst gemacht. Zwei sehr niederschmetternde Nachrichten, die da auf einem angeprasselt sind. Gestern war ich den ganzen Tag in Bad Nauheim zu einer Fortbildung, auch von den Pfadfindern. Und dort sitzt eine vielleicht 35-jährige Frau. Und man hat ihr gar nicht angesehen, dass irgendetwas Besonderes mit ihr ist. Aber im Laufe des Tages habe ich dann mitbekommen, diese Frau war vor einer Woche im Koma im Krankenhaus und die Ärzte haben gesagt, es wird nur noch wenige Stunden dauern, dass sie zu leben hat und haben sie total aufgegeben. Am Freitag wurde sie aus dem Krankenhaus entlassen und am Samstag war sie dabei, dem Herrn zu dienen. Welch unterschiedliche Begegnungen mit der Gnade Jesus. Es geht um die Gnade. Ich hatte euch gefragt, ob ich 2 Predigten über die Gnade halten darf hintereinander. Wir werden heute einen ganz anderen Gesichtspunkt auf Gnade werfen als das nächste Mal, aber es geht beides Mal um die Gnade. In diesen 3 Begegnungen, die ich diese Woche hatte, wurde Gnade so unterschiedlich angenommen. Ich möchte kein Urteil über dieses 16-jährige Mädchen sprechen. Wenn die Seele krank ist, ist das genauso schlimm, als wenn unser Körper krank ist. Und es steht nicht zu urteilen. Ich war nur so froh, dass ich wusste, wir haben in sie hineinsehen dürfen. Und ich bin auch so froh zu wissen, dass sie sich auf einem Pfadfindercamp für Jesus entschieden hat. Und alles andere dürfen wir ihm jetzt überlassen. Gnade. Wir wissen nicht, wann Gnade in unser Leben kommt und wir wissen nicht, wie sie zu uns kommt. Wir wissen nur, dass sie ein Strom ist, der nie aufhört zu fließen. Ein Gnadenstrom, den du nicht stoppen kannst, weil er vom Himmel, vom Thron Gottes direkt auf diese Erde fließt. Und weil der Schöpfer dieses Universums ihn selbst in Gang gesetzt hat, kann kein Mensch von ihm uns ihn stoppen. Du kannst ihm ausweichen, du kannst ihm weglaufen, du kannst ihn verleugnen, aber du kannst nicht aufhören, dass er fließt. Und aus diesem Grund möchte ich mit euch heute Elia betrachten. Ach, sagst du Elia. Kenn alles von ihm. Die meisten von uns könnten alles von Elia erzählen, oder? Elia ist eine der ganz großen Gestalten in der Bibel und sein Name bedeutet, mein Gott ist Jahwe. Was für ein schöner Name. Wenn ich sagen kann, Du bist mein Gott. Das ist mein Name. Meiner heißt der starke Speer. Auch wie schön, wenn ich heißen könnte, der Herr ist mein Gott. Aber auch wenn ich so nicht heiße, darf es so in mir sein. Halleluja. Wisst ihr, Elia ist allen bekannt. Oder wer kennt hier Elia nicht? Ist ja einer, der noch nie von Elia gehört? Okay, also, er ist allen bekannt. Aber wusstest du, dass sich nur 6 Kapitel im ganzen Alten Testament von Elia widmen? Elia kommt nur in 6 Kapiteln vor. Gut, in einem Kapitel in Maleachi 3, da steht sein Name nochmal, aber nur sein Name, nichts weiter von ihm. Also wenn wir das mal außen vor lassen, wird er wirklich nur in 6 Kapiteln beschrieben. Aber er ist der Prophet, der im Neuen Testament am häufigsten zitiert wird. Also ganz wenig im Alten Testament, und scheinbar hat er uns so viel zu sagen, sonst würde er im Neuen Testament nicht so häufig vorkommen. Und wenn das so ist, dass sein Leben uns so viel zu sagen hat, denke ich, ist es sehr interessant, uns mal ein bisschen mit seinem Leben auseinanderzusetzen. Wisst ihr, Elia erinnert mich daran, dass es unmöglich ist, aus unserem Leben eine Seite herauszutrennen. Du kannst das, was dein Leben bisher ausgemacht hat, nicht wegwischen. Das gehört zu dir dazu, ob du es haben willst oder nicht. Keiner von uns kann Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, einfach löschen, als wenn sie nie da gewesen wären. Aber jeder von uns hat die Chance, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Und genauso war das bei Elia. Plötzlich hört man von ihm. Da gibt's keine lange Vorgeschichte von seiner Kindheit oder sonst irgendetwas. Da wird nicht groß erwähnt. 1. Könige 17, zack, ist er da. Als wenn du ein neues Kapitel in einem neuen Buch aufschlägst. Und dann wird er uns vorgestellt als ein Mann voller Glauben. Ein Mann mit einem starken göttlichen Auftrag, und er zögert auch nicht, diesen Auftrag anzunehmen, selbst dann, wenn er merkt, es kostet ihm sein Leben. Vom Hintergrund wissen wir nur, dass er zu den Leuten gehörte, die beim Verteilen des Landbesitzes außen vor waren. Also er war keiner der Großgrundbesitzer des damaligen Israels, hatte eigentlich sozusagen nichts aufzuweisen, war also einer der einfachen Leute. Und Gott sagt, hey Elia, es gibt was zu tun. Okay, es gibt was zu tun. Wann hat Gott zu dir das letzte Mal gesprochen, es gibt was zu tun? Irgendwann hat er zu Evi gesprochen, dass sie Elina anspricht. Und Evi hat's getan. Das sind manchmal so einfache Dinge. Wisst ihr, wir erwarten oft so große Dinge von Gott, dass Gott mit uns redet, oh, geh dahin und mach das. Manchmal sagt Gott, eigentlich hätte ich mir vorgestellt, du liest etwas häufiger in meinem Wort. Es ist ja egal, was er uns für einen Auftrag gibt. Wichtig ist, dass ich ihn tue, oder? Das ist das Wichtigste. Und Elia, so tritt er im Auftrag Gottes vor dem König. Und was mich fasziniert daran ist, dass Elia jetzt nicht so diplomatisches Geschwätz auspackt und sagt, ach mein lieber König, und könntest du vielleicht mal überlegen und mir wohlweislich zuhören, ich will dir ja nicht zu nahe treten, aber du weißt ja, so wir Propheten und bla 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 bla. Gar nicht. Elia sagt, hey Ahab, was du machst, ist absolut nicht okay. Knallhart. Was hat denn Ahab, der damals König war, gemacht? Er hat sich eine Frau genommen vom Nachbarland. politische Allianzen.
Haben wir in unserer Geschichte immer wieder erlebt. Da hat der König von Frankreich eine Prinzessin aus England geheiratet oder umgekehrt oder der und der und der. Ja, damit man sich nicht bekämpft, damit man, also ich kenne mich ja in diesen ganzen königlichen Geschichten da nicht so aus. Wir waren jetzt da in Kurzurlaub und in Holland und meine Frau bringt vom Einkaufen so ein Werbeblatt mit und da war die holländische Königsfamilie abgebildet. Meine Tochter, die Charlene, die er auch kennt, die sagte gleich, ach, das ist der, das ist der, das ist, und konnte da alle Namen auf. Ich sag, keinen einzigen hätte ich gekannt. Aber manche Leute sind da so fleißig dabei und viele Könige haben halt Allianzen geschmiedet, damit es mit dem Frieden weitergeht und so weiter. Und wahrscheinlich war das bei Ahab auch so, und er hat die Isebel geheiratet. Ja, und was hat die gemacht? Die hat 400 Priester von ihrem Land mitgenommen, als sie zum Ahab gezogen ist. Interessant. Alles Priester, die einem Gott gehuldigt haben, dem Baal, der ein Gott der Fruchtbarkeit und des Regens war. Mal ein interessanter Hintergrund auch. Und Gott sagt zu ihm über Elia, das ist nicht gut. Ja, was passiert daraufhin? Er wird zum Top-Terroristen der damaligen Zeit erklärt, steht auf den Fahndungslisten ganz oben und muss fliehen. Toll, eigentlich wollte ich nur deinen Auftrag tun, Gott. Und nu, guck mal an, was ich mir eingebrockt habe. Ja, das kann passieren, wenn wir Gottes Auftrag tun. Aber das Interessante ist, wenn Gott A sagt, hat er nie vergessen, B zu sagen. Und so muss der Elia zwar fliehen, aber dann passiert das erste Wunder, das wir von ihm lesen. Er verkriecht sich am Bach Krit und wird von Raben versorgt. Denn um seine Worte zu unterstreichen, die er vor dem König gesagt hat, hat er ganz klar ausgesprochen, lieber König, es wird so lange nicht mehr regnen, bis ich das sage.
Welchen Auftrag wolltest du mir gerade geben? Ich soll sagen, es regnet nicht und dann wird es nicht regnen? Gott, ist das nicht eine Hausnummer zu groß für mich? Gott, was hast du damit vor? Und dann kommen unsere Gedanken, was bezweckt Gott damit? Und könnte nicht der besser geeignet sein? Und ich glaube, ich habe mich verhört. Und all das, diese Gedanken kommen doch dann so in uns zwangsläufig, ja? Und Gott sagt einfach, tu's. Und nachdem er es getan hat, beginnt Gottes Wunder an ihm. Ich erinnere mich, es war 1977, da habe ich meine Schwiegereltern das erste Mal kennengelernt. Und irgendwie muss ich ihnen gefallen haben, denn die haben zumindest eine große Grillparty für mich veranstaltet. Und wir saßen dann also im warmen Sonnenschein im Garten und haben gegrillt. Und was ich nicht wusste, ist, dass der Nachbar einen zahmen Raben hatte. Und ich saß da und wollte gerade meine Wurst schneiden. Und dann fliegt dazwischen da meinem Körper und meinem Arm der Rabe durch und schnappt sich im Flug die Wurst und weg war er. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie ich mich erschrocken habe. Das Puh! Und oh, da klaut einer meine Wurst. Und das ist eigentlich das Wesen der Raben. Die geben das nicht wieder her. Die freuen sich, wenn sie selbst Fleisch zu futtern haben. Und von daher, dieses Wunder war phänomenal. Das sind Raben, die haben Fleisch, das sie nicht essen, das sie weggeben. 3 Jahre lang. Hammer. Das ist für mich ein Wunder. Es ist für mich auch ein Wunder, er war ja nun wirklich Top-Terrorist und wurde im ganzen Land gesucht, dieser Elia, man hat ihn nicht gefunden. Erinnert mich so ein bisschen an die Geschichten, die wir
hin und wieder in der Bibel lesen, wo Gott wirklich die Augen von Menschen verschlossen hat. Und wenn Gott nicht will, dass man was sieht, dann sieht man was nicht. Ist okay. Ja.
Aber irgendwann geht auch jeder Auftrag und jede Zeit zu Ende. Und in diesem Fall war es so, dass der Bach Kirit, an dem Elia sich versteckt hat, auch irgendwann mal kein Wasser mehr hatte. Und dann hieß es, jetzt leide ich unter meiner eigenen Prophetie, also los. Und Gott führt ihn zu einer Witwe. Glaubt mir, es gab damals in Israel sehr viele Witwen. Aber Gott führt sie zu einer ganz bestimmten, nämlich zu einer, die ganz, ganz arm dran war. Nicht nur Witwe, der Versorger war weg. Nee, da war auch noch eine Handvoll Mehl und ein paar Tropfen Öl und das war alles. Und dann sollte das Sterben losgehen. So, und einmal noch satt essen, Öl und Mehl zum Teig vermengen, ein Fladenbrot backen und dann sterben. Kennen wir das nicht auch, dass es Situationen gibt, da denken wir, jetzt ist es Schluss? Aber wenn Gott jemand, der im Koma liegt, innerhalb weniger Tage wiederherstellt und in Dienst einsetzt, dann glaub mir, dann kümmert er sich auch um dich, wenn du im Koma liegst. Und so kam Elia zu dieser Witwe und das Erste, was er getan hat, er sagt, gib her. Ich will essen. Und jeder von uns hat ja gesagt, hier, knall. Das ist das letzte Essen, was ich habe. Gönn mir wenigstens das nochmal. Diese Witwe, nein. Sie gibt das, was sie hat, noch ab. Wunder beginnen dann, wenn wir das, was wir haben, in Gottes Hand legen. Und dabei ist es nicht wichtig, ob du viel oder ob du wenig hast. Es ist nur wichtig, ob du Gott vertraust, dass das, was du in seine Hand legst, ausreicht, damit er was tun kann. Und sie gibt Elia dieses Brot, das für sie als letztes Bissen bestimmt war. Und fortan, solange diese Hungersnot gedauert hat, hat das Mehl in ihrem Krug nicht aufgehört und das Öl nicht. Versorgung ohne Ende. Wenn Gott gibt, dann gibt er immer im Überfluss. Gott gibt uns mehr, als wir brauchen. Er ist ja der Schöpfer der Welt, ihm gehört ja alles. Warum soll er uns nicht alles geben? Wie oft ist es so, dass du dich aufgemacht hast und gesagt, Gott, ich lege mein Leben auf deinen Altar, mach damit, was du willst. Und du hast angefangen zu geben und zu geben. Und was ist passiert? Du hast eigentlich gedacht, jetzt kommt der Segen wieder und dann blieb er aus. Wisst ihr, was dieser Witwe passiert ist? Das Mehl und das Öl ist weitergeflossen, aber ihr Sohn ist gestorben. Hey, Gott, hab ich was falsch verstanden? Das sind die Situationen, die kommen, wo Lebenssituationen oder wo andere Menschen in dein Leben reinsprechen. Und wenn du dann nicht aufpasst, passiert das, was meinem Kollegen passiert ist. Du wendest dich von Gott ab und ziehst andere mit deinem Denken noch mit. Aber diese Witwe, sie hat sich zu Gott gewandt und Elia wurde gebraucht, das Wunder der Totenauferweckung zu tun. Wie kannst du noch reicher beschenkt werden, dass du versorgt bist und dass dein Sohn, der tot war, wieder lebendig ist? Ihr seht, Elia war ein Prophet, der hammermäßig was mit Gott erlebt hat. Ich habe auch viel mit Gott erlebt, aber eine Totenauferweckung wünsche ich mir nochmal. Ich möchte mal vor einer Gemeinde stehen und sagen, wisst ihr, was ich heute erlebt habe oder diese Woche erlebt habe?
Elia hat das erlebt. Und dann tritt er wieder vor den König.
Ach, da ist er, mein Top-Terrorist, sagt der König. Ja, sagt Elia, ich bin hier, weil ich dir einen Wettbewerb vorschlagen möchte. Du hast ja gesehen, ich habe gesagt, es soll nicht regnen und es hat nicht geregnet. Und nun wollen wir doch mal gucken, welcher Gott wirklich Gott ist. Lass doch deine Priester kommen und ich komme und dann machen wir einen Wettbewerb und Gott soll das Opfer aussuchen, das er möchte. Und wer von Gott erhört wird, der soll Gott König, der soll Gott in Israel sein. Ja, sagt der Ahab, das lass uns mal machen. Und dann haben die sich verabredet. Hohen Berg, 800 Priester, 450 vom Baal, dem Regengott, der nicht dafür gesorgt hat, dass es 3,5 Jahre geregnet hat. Also der hat ja schon mal versagt und nun soll er gewinnen. Ich glaube, Gott sitzt manchmal auf seinem Thron und lächelt über uns. Vielleicht lacht er auch manchmal über unsere Torheit. Und dann haben die sich versammelt und ihr kennt die Geschichte. Die einen haben sich sogar geritzt und getanzt und Elia hat sie verspottet. Ihr seid zu leise, der schläft noch nur so früh am Morgen. Müsst lauter rufen, damit er aufwacht und alles. Naja, auf jeden Fall kam er dann dran und dieser Altar, so beschreibt uns die Bibel, der war circa 36 Quadratmeter groß, also das war schon ein Altärchen, ja. Und dann hat er trotz Trockenheit dafür gesorgt, dass da drauf und auf diesem Rind, das da auf dem Altar lag, nochmal Wasser gegossen wurde. Und zwar nicht ein Fingerhut voll, sondern richtig, dass alles geschwommen hat mit Wasser. Dass ein Graben, den man da drum gezogen hat, noch dick und voll mit Wasser erfüllt war. Also das war triefend nass. Und dann hat er ein Gebet gesprochen. Und das Feuer fiel. Dann beschreibt uns die Bibel etwas, was ich nicht nachvollziehen kann. Wir lassen es einfach mal stehen. Hat dem Volk den Auftrag gegeben, die Priester, interessanterweise nur die Baalspriester, also nur die, die dem Regengott gedient haben, umzubringen. Die haben das dann auch getan. 450 Mann wurden umgebracht. Darüber möchte ich jetzt in der Auslegung mal nicht eingehen. Das ist ein anderes Thema, kann man mal betrachten. Und dann ist er selbst verschwunden. Und Ahab geht nach Hause und erzählt seiner Frau, was passiert ist. Und die schickt zu Elia, der gerade eine Zeit hatte, wo er Totenauferweckung erlebt hat, Versorgung erlebt hat, ein Wunder des Himmels erlebt hat. Und Isabel sagt zu ihm, was du meinen Priestern angetan hast, das wird dir morgen passieren. Morgen um diese Zeit bist du im Kopf kürzer. Und dieser Mann, mutig, gehorsam und voller Gottesfurcht, kriegt's mit der Angst zu tun und läuft um sein Leben. Und wisst ihr, das ist das, was wir doch kennen in unserem Leben, in Situationen, die uns nahe gehen, handeln wir nicht rational. Er hat Angst um sein Leben und läuft weg. Der Mensch handelt nicht so, wie er handeln sollte. Elia hätte sich auf Gott verlassen können. Aber ein Mensch in der Krise ist immer ein Mensch im Widerspruch. Er rennt um sein Leben und liegt dann unterm Busch und will sterben. Wenn er sterben gewollt hätte, hätte er nur in die andere Richtung rennen müssen. Die Isabel hätte schon dafür gesorgt, dass er stirbt. Aber er rennt weg und will sterben. Und wie oft ist das in uns? Wir suchen Nähe und gehen auf Distanz, weil wir verletzt worden sind. Und eigentlich bräuchten wir jemanden, der uns in den Arm nimmt. Aber die Verletzung sorgt dafür, dass wir sagen, komm mir ja bitte keiner zu nahe. Wie widersprüchlich ist der Mensch doch in der Krise. Wir möchten gesehen werden und verkriechen uns. Wir suchen die Annahme und die Liebe und wir verhindern alles, damit andere sich uns zuwenden können. Der Mensch im Widerspruch. Und Elia lebt genau diesen Widerspruch. Wir sind in guter Gesellschaft mit Elia, wenn auch wir oft zwischen Hoffen und Bangen stehen, zwischen Sehnsucht nach Leben und dem Gefühl, ich kann nicht mehr. Elia rennt genau in die Wüste. Und der Mensch im Widerspruch, er rennt in die Wüste. Papst Benedikt der 16., der hat in seiner Antrittspredigt gesagt, die Wüsten in dieser Welt wachsen, genauso wie die Wüsten in uns. Und das ist ein wahres Wort. Wir entdecken in unserer Gesellschaft mehr und mehr, dass die Wüsten in uns wachsen. Und das ist ja auch eine geologische Tatsache, dass die Wüsten in dieser Welt wachsen. Und es scheint alles öder und einsamer und angstvoller zu werden. Und Elia rennt in diese Wüste, um zu sterben. Und genau dort begegnet ihm Gottes Bote. Lasst wir zu, dass Gottes Bote uns begegnen kann? Gottes Bote kann dein Nachbar sein, der jetzt neben dir sitzt. Gottes Bote kann ein Verkündiger des Wortes sein, wie ich, der dich irgendwie mit einer Predigt erreicht. Gottes Bote kann ein Traktat sein, das du im Zug findest und liest und der Same seines Wortes fällt in dein Herz. Und dieser Bote Gottes, dieser Engel, er sagt zu Elia, steh auf und iss, denn du hast einen langen Weg vor dir. Und Elia steht auf und isst. Und legt sich dann wieder hin. Erinnerst du dich an Predigten, die dir Kraft gegeben haben? An mutmachende Momente mit Gott? Und du hast dich aufgemacht und gegessen und dich gestärkt und hast dich danach wieder hingelegt. Ich liebe Gott. Er rüttelt uns ein zweites Mal. Aufstehen, essen, hast einen langen Weg vor uns. Das Tolle an Gott ist, er bietet sich uns an, aber er zwingt uns nicht. Er rüttelt uns gegebenenfalls wach und auf. Und trotzdem entscheidest du, wie es weitergeht. Er ermutigt uns zu essen, aber er reicht uns das Brot und den Mund aufmachen und kauen liegt an uns. Und Elia steht auf und nimmt dieses Brot und stärkt sich ein weiteres Mal und steht auf und geht. Ich glaube nicht, dass dieses Essen und sich Stärken bereits die Gottbegegnung war, die wir alle immer wieder brauchen. Es war die Ausrüstung mit Kraft, die er gebraucht hat, um Gott zu begegnen. Und ein Ansprechen seines Wortes in der Bibellese, im Buch, im Gegenüber, in der Predigt, das ist vielleicht der Anstoß, dass du dich aufmachst um Gott zu begegnen. 40 Tage und Nächte ist dieser Mann gelaufen. 40 Tage und Nächte. Mediziner sagen uns, du kannst 40 Tage hungern, aber danach ist Schluss. Da geht's nicht weiter. 40, das ist diese vollkommene Zahl irgendwo. 40 Jahre Wüstenwanderung, danach hat sich was Neues ergeben. Und die Symbolik der Zahl 40, die Zeit läuft mir weg, um darauf einzugehen. Ganz interessant, was die Bibel alles dazu sagt. 40 Tage war Mose auf dem Berg des Herrn. 40 Tage hat Jesus gefastet und. Und die Kraft, die er empfangen hat, reichte 40 Tage, um zum Berg des Herrn zu gehen. Das ist der Fehler, den wir oft machen. Wir empfangen Kraft und denken, das ist die Gottbegegnung. Die Kraft, die wir manchmal empfangen, möchte uns ausrüsten, um Gott zu begegnen. Und in der wahren Gottbegegnung kannst du sowieso nichts mehr tun. Da liegst du im Koma und bist aufgegeben von allen, bis Gott kommt und dir wirklich begegnet und du aufstehen kannst und Kraft hast, weiterzumachen. Und nach 40 Tagen war Elia angekommen, dort am Berg des Herrn. Und was macht er? Er versteckt sich. Ja, da habe ich mich aufgemacht. Und ich war motiviert. Und dann bin ich gelaufen. Und dann habe ich gedacht, ich bin da, wo Gott mich haben möchte. Und dann ist nichts passiert. Und dann habe ich mich versteckt. Was soll ich denn jetzt hier? Und dann kam ein Gewitter. Ein Orkan. Ein Hurrikan. Ein Tornado oder was auch immer. Das tobte wie verrückt. Und Elia in seiner Höhle am Berg. Und dann kam ein Erdbeben. Stürzt die Höhle ein. Und dann kam ein Feuer. Und Gott war weder im Sturm, noch im Erdbeben, noch im Feuer. Ich denke, Elia hätte erwartet, dass Gott da drin ist, denn er hat Gott kennengelernt, nicht als so einen kleinen Gott, sondern als riesigen, mächtigen Gott, mit dem er Wunder getan hat ohne Ende. Und dieser mächtige Gott muss sich doch auch mächtig präsentieren, oder? Sanfter Wind kam und Elia merkte, da ist Gott drin. Und er nimmt den Mantel vor seinem Gesicht und tritt aus seiner Höhle heraus. Der Fehler, den wir machen, wir wollen Gott so begegnen, wie wir ihm schon begegnet sind. Wir haben Gott eingeengt in die Gotteserfahrung, die wir bereits mit ihm gemacht haben. Hast du Gotteserfahrung gemacht? Jetzt suchst du ihn wieder, wünschst ihn nochmal so zu begegnen, wie er dir bereits begegnet ist. Aber Gott möchte sich dir offenbaren als der, den du nicht einschätzen kannst. Und das ganze Gottesbild des Elia kam ins Wanken. Denn er war nur im sanften Wind. Jesus, wo bist du? Jesus, wie kann ich dir begegnen? Jesus, ich habe dir schon so lange etwas sagen wollen, aber irgendwie warst du so ferne. Und wir haben ihn gesucht, da wo er immer war. Maria, wir haben gerade Ostern hinter uns, hat ihn im Grab gesucht. Da war er nicht mehr. Er war schon auferstanden und er sagt, Maria, Maria. Und er ruft heute Morgen deinen Namen und sagt, ich möchte dir begegnen, ganz neu. Ich möchte euch als Gemeinde begegnen, ganz neu, aber vielleicht auf einer ganz neuen und ganz anderen Art. Gib mir doch die Chance, dir zu begegnen, wie du mich noch nie kennengelernt hast. Wir suchen oft die Gottesnähe und verkriechen uns in unsere Höhle. Wir suchen die Gottesnähe, dabei sind unsere Gedanken noch voll von uns. Wir suchen die Gottesnähe und lassen nicht zu, dass er uns begegnet. Fünf Schritte möchte ich euch zum Abschluss aufzeigen. Fünf Schritte hinein in eine Gottesbegegnung. Fünf Schritte, die wir gehen können, um Gott neu zu entdecken. Schritt 1. Lass uns rausgehen aus unserer Höhle. Als Elia da stand, den Mantel vor seinem Gesicht, und Gott in diesem sanften Windchen war, da sprach er zu Elia. Elia, wo bist du? Darf er uns fragen, wo wir sind? Darf er uns fragen, ob wir an dem Platz sind, den er für uns vorbereitet hat? Wo wir ihm nützlich sein können, ihm dienen können? Aus welcher Höhle darf Gott dich heute Morgen herausrufen? Schritt 2. Lass zu, dass Gott dir anders begegnet. Ist Elia vielleicht in die Krise gekommen, weil Gott wollte, dass sich sein Gottesbild verändert? Nach dieser Begegnung am Berg bekommt er von Gott einen neuen Auftrag. Und er geht und entdeckt Elisa und macht ihn zum Nachfolger. Und die Wunder danach sind nicht mehr groß erwähnenswert. Klar, okay, der Jordan hat sich geteilt, dass er mit dem Mantel draufgeschlagen hat. Solche Kleinigkeiten. Na, im Gegensatz zu dem, was vorher war, oder? Ja. Und vielleicht möchte Gott deinen Dienst verändern heute Morgen. Vielleicht ist es Zeit, dass du jemand ransuchst, dem du zeigen kannst, was es heißt, Gott nachzufolgen. Vielleicht ist es einfach dran, ein Nachfolger sich ranzurüsten. Ein ganz anderer Auftrag. Er durfte Könige einsetzen und Elia ranziehen, aber es war ein ganz anderer Auftrag als davor. Gott mutet Elia plötzlich etwas ganz anderes zu, weil Elia offen und bereit war, sich von Gott anders führen zu lassen. Natürlich ist er immer noch der Mächtige. Natürlich ist er der, der Wunder tun kann und alles. Aber manchmal muss das gar nicht sein. Manchmal möchte er dich gebrauchen in einer ganz alltäglichen Art und Weise. Die Bibel ist voll von Leuten, die an diesem Punkt waren, dass Gott sie erwischt hat und ihr Gottesbild verändern durften.
Ich denke einfach mal an Jesaja.
Was hat der gewettert, dass alle böse sind? Und als Gott ihm begegnet hat, das Erste, was er sagen durfte, war: Ich vergehe. Und dann hat er einen neuen Auftrag gekriegt von Gott. Ich denke an die Jünger, die eifrig waren, die toll drauf waren. Und Gott musste es so führen, dass sie am Boden zerstört waren, als er ans Kreuz geschlagen wurde. Und danach kam die Begegnung und der neue Auftrag. Eigentlich hätten sie sich alleine gefühlt, aber in der Begegnung und im neuen Gottesbild wussten sie, sie sind nicht alleine. Paulus schreibt an die Philipper im 3. Kapitel, im 10. Vers, ich möchte ja ihn, und damit meint er Jesus Christus, erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Eine ganz neue Seite. Wir wollen doch immer nur die Kraft seiner Auferstehung. Vielleicht führt dich Gott da hinein, die Kraft seiner Leiden kennenzulernen. Wisst ihr, für den einen ist die Weitung des Gottesbildes darin, dass er die Auferstehungskraft überhaupt erstmal kennenlernt, weil so hat er Gott noch nie kennengelernt. Und das veränderte Gottesbild hilft ihm, Wunder zu tun und an Wunder zu glauben und seinen Blick an Wunder zu erweitern. Und für die anderen liegt die Herausforderung aber darin, auch die Wege Gottes mitzugehen, die wir uns gar nicht vorstellen können, und so auch seinem Leiden und Sterben gleichgestaltet zu werden. Und so schickt uns Gott manchmal in die Wüste, aber nur, weil er uns begegnen möchte, weil er uns ein neues Gottesbild geben möchte. Der dritte Schritt, Gott zu begegnen, ist: Suche Klärungen. Elia muss sich die Frage gefallen lassen: Was machst du hier? Elia nutzt daraufhin seine Chance, sein Klagelied zu erneuern. Und er geht gar nicht auf die Frage von Gott ein, sondern als Antwort fängt er an: Ich hab dir mein Leben lang gedient. Was kam raus? Weglaufen musste, sterben musste ich. Allein bin ich übergeblieben. Kläre doch mal mit Gott, ob du wirklich allein bist. In dem Fall sagt Gott zu ihm: Elia, da sind noch 7000 andere übergeblieben. 7000. Wisst ihr, und wenn du dich allein fühlst, es reicht, wenn einer übergeblieben ist, der mit dir Gott erleben möchte. Warum reicht das? Weil die Bibel sagt, wenn sich zwei eins machen und aufmachen und mein Angesicht suchen, dann können sie bitten, um was sie wollen. Ich will es ihnen geben. Es reicht, wenn du einen findest, der übergeblieben ist. Es sind 7000 übergeblieben. Fühlst du dich manchmal alleine? Fühlt ihr euch manchmal verlassen? Gott zeigt euch, ihr seid nicht alleine. Kläre mal, was du wirklich denkst. Wir dürfen unseren Frust vor Gott aussprechen. Gott verurteilt uns nicht, wenn wir unseren Frust mal laufen lassen. Wenn wir mal sagen, das frustet mich, Gott. Aber dann lass zu, dass er deine Sicht verändert. Lass zu, dass er uns Augensalbe gibt und dass wir mal sehen, wir sind nicht alleine. Lass die Dinge mal im klaren Licht erscheinen. Und Schritt 4. Seh doch mal die Dinge aus der Perspektive Gottes. Der lebendige Gott will unseren Blick weiten. Und zwar weg von unserem Jammer hin in seinen Auftrag, in seine Möglichkeiten. Darf Gott unsere Perspektive wechseln? Wenn Gott unseren Blick wechselt, heißt das nicht, dass wir unseren Standort wechseln müssen. Schau mal, wenn das eine Litfaßsäule ist und du guckst von der Seite drauf und ich von der, dann werden wir was anderes wahrnehmen. Und wenn wir uns jetzt unterhalten, was sehe ich und was siehst du, dann wirst du sagen, da steht ein Konzert von Bon Jovi drauf und ich sage, nee, das ist von Händel. Und vielleicht sind wir uns eins, dass wir beide ein Konzert gelesen haben, aber du sagst, das ist nicht Händel, Bon Jovi heißen die. Unseren Sicht verändern heißt nicht unsere Gemeinde verlassen, die Gemeinschaft verlassen. Wir schauen dasselbe Projekt an, aber Gott sagt uns die Vielfalt, in die er uns hineinführen möchte, da wo er uns haben möchte. Und er zeigt uns die Zielversion. In dem Moment, wo wir zulassen, dass Gott unsere Sichtweise verändert, gibt er eine neue Zielperspektive. Und das ist der Schritt 5. Lasst uns beschenken mit einer neuen Zielperspektive. Elia wird mit einem neuen Auftrag ausgestattet. Ein Prophet, der seinen Rücktritt eingereicht hat, dessen Rücktritt von Gott nicht angenommen wurde, wird mit einem neuen Auftrag ausgestattet. Wann hast du innerlich deinen Rücktritt eingereicht? Gott, jetzt langt's. Ich werde an dich weiter glauben, aber belästige mich nicht mehr mit Aufträgen. Lass dir einen neuen Zielauftrag schenken von Gott. Gott hat was vor mit dir. Gott hat was vor mit uns. Gott hat was vor mit dieser Gemeinde. Und warum schenkt er uns einen neuen Zielauftrag? Weil wir so wertvoll für ihn sind. Weil er uns so liebt, wie wir uns das nie vorstellen können. Weil er dir sagen möchte, dir gehört meine ganze Liebe. Ungeteilt nur dir. Und du geh hin, lass dich salben für deinen neuen Auftrag. Fantastisch. Einer, der auszog, um zu sterben, und der wiederkehrte, um Leben zu bringen. Wollen wir uns senden lassen? Wollen wir uns aufmachen und sagen, Gott, das Leben mit dir ist nicht machbar, aber erfahrbar. Keiner verlangt von dir, dass du über die Maßen arbeitest. Keiner verlangt von dir, dass du so viel tust, bis du zusammenbrichst oder nicht mehr kannst. Keiner verlangt von dir, die Wunder zu tun, die Elia getan hat. Aber Gott möchte, dass du innehältst und sagst, wo bist du? Wo kann ich dir begegnen? Vielleicht fängst du nur an, eine halbe Stunde früher aufzustehen, damit du mehr Zeit hast zu beten und in seinem Wort zu lesen, bevor dein Tag anfängt. Vielleicht fängst du auch nur an, deine Höhle zu verlassen und öfter zum Nachbarn zu gehen und ihm bei Kuchen und Kaffee von der Liebe Jesus zu erzählen. Vielleicht ist es für dich aber auch nur dran, deine jammernde Sichtweise aufzugeben und Gott zuzutrauen, dass er in all dem, was gerade mal nicht gut ist, seine Kraft erweisen kann. Lass uns verändern. Ich hoffe, dass diese Predigt die Stärkung war, dass ihr 40 Tage euch aufmachen könnt, Gott zu suchen und ihm dann begegnet. Amen.